SWR 2 zur Person.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen die Musikstücke in dem nun folgenden Podcast-Angebot gekürzt haben.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Lotte Thaler. Ich unterhalte mich heute mit einem Glückskind, mit Franz Willnauer, Festivalleiter, Publizist, Malerforscher, Berater und mittlerweile Zeitzeuge von etwa 60 Jahren deutsch-österreichischem Musikleben. Wir haben uns in Freiburg getroffen aus einem ganz bestimmten Grund. Franz Willnauer ist nämlich auch Pate, nicht nur vielleicht eines Menschenkindes, sondern Pate eines Instruments. Und dieses Instrument steht in der Sammlung historischer Tasteninstrumente in Bad Krozingen. Was hat es denn mit diesem Instrument auf sich, Herr Willnauer?
Der Grund ist der, dass dieses Instrument aus Wien stammt. Und da ich selber nun Österreicher bin, habe ich in dieser wunderbaren, reichhaltigen Sammlung so lange gesucht, bis ich eine Verbindung zur Heimat fand. Und das war eben dieses Instrument von Johann Gottlieb Fichtel, das einzige von ihm erhaltene und bezeugte Instrument übrigens, das noch existiert. Und ein Instrument, das wohl 1803 entstanden ist. Das ist auch im Instrument eingebrannt, geschrieben. Aber ob es auch wirklich in Wien gebaut wurde, weiß man nicht. Man weiß eigentlich über Fichtel als Klavierbauer ganz wenig. Es gibt eine bedeutende Instrumentenbauerfamilie Fichtel, aber die haben alle Geigen gebaut. Und da muss einer aus der Art geschlagen sein wohl. Und der hat dann Klaviere gebaut. Und so kam es zu diesem Hammerklavier, das in der Sammlung in Bad Krozingen steht.
Der Pianist Tobias Koch hat kürzlich auf diesem Fichtel-Instrument 4 Beethoven-Sonaten aufgenommen. Und wir können jetzt schon mal einen kleinen Ausschnitt, nämlich den Finalsatz aus der Sonate Opus 13 der Pathetik, hier vorführen. Und Sie werden hören, was das Instrument an Klang hergibt. Das war der Schlusssatz aus der Sonate Opus 13, Pathetik von Ludwig van Beethoven, gespielt von Tobias Koch an dem wohl einzig erhalten gebliebenen Flügel von Michael Fichtel. Und dieses Instrument ist das Pateninstrument meines heutigen Studiogastes Franz Willnauer. Herr Willnauer, Sie haben aber unser Sendegebiet auch schon weit vorher bereist. Vielleicht zum ersten Mal 1958, als Sie zu den Donau-Eschinger Musiktagen kamen. In welcher Funktion waren Sie denn da?
Ich bin sogar noch früher zu den Donau-Eschinger Musiktagen gefahren. Ich glaube, es fing 1955 an. Und da war ich sogar noch im Studium an der Universität in Wien. Und unmittelbar nach meinem Studium bin ich in die Universaledition, in den Musikverlag eingetreten und wurde dann sozusagen dienstverpflichtet, um die neue Musik wahrzunehmen und für den Verlag auch die Interessen bei den verschiedenen Ereignissen zu vertreten. Und aus dieser beruflichen Verpflichtung heraus und aus meiner persönlichen Neugierde natürlich bin ich sehr früh zu den Donau-Eschinger Musiktagen gefahren und habe dort eben wirklich die neue Musik in ihrer Entstehung miterleben dürfen und habe damals Pierre Boulez kennengelernt und Karl-Heinz Stockhausen kennengelernt und Luigi Nono kennengelernt. Und es war eine großartige Zeit und es war ja auch ein Ort der Geselligkeit. Es war ja nicht nur die Musik, sondern es waren auch die fröhlichen Einkehren, die man im Schwarzwald haben konnte. Und wir haben einen Verein zur Pflege des Bartes von Siegfried Palm gegründet, der damals einen großen großen Bart trug. Und wir haben, also Knessel aus Wien wurde, glaube ich, Schriftführer und ich war Kassierer des Vereins. Also es hatte viel Freude gemacht, aber es war eben auch die Begegnung mit neuer Musik. Und was damals das Besondere für mich war, ich war ein junger Mensch von 20, 25 Jahren, es kam alles gleichzeitig nach dem Krieg auf uns zu. Wir haben die sogenannte moderne Musik kennengelernt, Bartok, Hindemith, Schönberg, das waren ja alles Erstbegegnungen. Und wir haben gleichzeitig die neue Musik kennengelernt, wo eines der Zentren Donaueschingen war, das andere war Darmstadt. Und da war ich auch jedes Jahr natürlich zu Gast und habe auch damals als Musikkritiker viel über die Entwicklung der neuen Musik geschrieben. Und das waren große Eindrücke. Und einer der entscheidenden für mich war auch diese wirklich gigantische Komposition von Stockhausen für drei verschiedene Orchestergruppen, die im Raum verteilt waren und drei Dirigenten erforderten, die aufeinander hören und schauen mussten. Und dieses Musikereignis war damals ja ein bisschen epochal und hat auch sehr viel, ja nicht Widerstände, aber zumindest Unverständnis ausgelöst und wurde heftigst diskutiert in der Presse. Und wenn man das heute hört, dann ist eigentlich auch verständlich, dass diese Klänge damals wirklich schockierend gewirkt haben.
Wir haben aus dieser Aufführung von 1958 eine Aufnahme in unserem Archiv im SWR und da hören wir den Anfang.
Das waren übrigens drei Dirigenten, die diese drei Gruppen zu dirigieren hatten. Das war neben Hans Rosbaud auch der Komponist selbst, Karl-Heinz Stockhausen. Und Pierre Boulez hat das dritte der drei Orchester dirigiert. Und der Eindruck ist, glaube ich, über das Hören im Radio nur schwer zu vermitteln. Wenn man mittendrin sitzt in diesen aus verschiedenen Richtungen heranbrausenden und auch wieder sich entfernenden Klangmassen, dann ist es ein überwältigender Eindruck, der sich im frontalen Hören durch das Radio, glaube ich, nur sehr schwer vermittelt ist.
Herr Willnauer, Sie stammen aus Oberösterreich und haben in Wien studiert. Aber Sie haben Theaterwissenschaft studiert, nicht Musikwissenschaft und auch kein praktisches Musikstudium. Das ist doch erstaunlich für Ihren späteren Lebensweg, bei dem Sie ja so viel mit Musik zu tun hatten.
Ja, wenn Sie so wollen, das erstaunt mich auch selber. Aber ich denke, dass da doch ein mütterliches Erbe irgendwie durchgekommen ist. Meine Mutter hat sehr gut Klavier gespielt und war sehr musikalisch. Und die hat schon dafür gesorgt, dass ihre Tochter und ihr Sohn auch in die Richtung sich orientiert haben. Und ich habe immer eine große Nähe zur Musik gesucht und schon als sehr junger Mensch angefangen, mich damals über das Radio zu bilden. Das ist für mich eine prägende Erinnerung. Es gab damals AFN, also American Forces Network in Österreich. Und jeweils um 15 Uhr am Nachmittag war es ein einstündiges Sinfoniekonzert, das vom NBC-Sinfonieorchester unter Arturo Toscanini die ganze klassische Musik spielte. Und der junge Willnauer saß, kaufte sich in Linz, wo er ins Gymnasium ging, die Partituren, die ersten Taschenpartituren und saß um 3 Uhr Nachmittag vor dem Radiogerät und las da die klassische Musik mit und bekam sie natürlich in der Luxusausgabe von Toscanini geliefert. Und das war schon sehr prägend und sehr wichtig für mein Leben. Und ich habe auch sehr früh angefangen, mich sozusagen schreibend mit Musik auseinanderzusetzen. Es ist völlig richtig, ich habe habe kein musikwissenschaftliches Studium. Ich habe auch meine Klavierkarriere relativ früh wieder abgebrochen. Und so muss ich sagen, ich bin wirklich so ein Seiteneinsteiger in Sachen Musik. Aber sie hat mich relativ weit gebracht in meinem Leben.
Und Theaterwissenschaft haben Sie studiert mit einer gewissen Berufsabsicht?
Also das Theater war das große Faszinosum damals neben der Musik, das ist richtig. Und das dritte Faszinosum war das, was ich ja eigentlich studiert habe, nämlich Psychologie. Ich bin ja Hauptfachpsychologe und habe einen Doktor der Psychologie erworben und wäre in meinem Leben beinahe im Beruf des Psychologen gelandet, wenn ich nicht eben diese musikalische Nebenschiene immer auch betrieben hätte. Aber ich habe bei den Alpacher Hochschulwochen, das ist eine Sommeruniversität gewesen nach dem Krieg in Tirol. Und da gab es Mittagsruhestunden und wir jungen Leute mussten ja nicht unbedingt Mittagsruhe halten. So habe ich Schallplattenkurse dort veranstaltet und habe mein bescheidenes Wissen über Bartok und Janacek und Hindemith an die Studenten, die noch weniger wussten als ich, vermittelt. Und über diese Schallplattenkurse, die ich da gehalten habe, lernte mich eben der Direktor der Universaledition kennen. Und am Ende meines Studiums, als es eigentlich klar war, dass ich nun in diese psychologische Laufbahn eintreten würde, kam es zu einer überraschenden und zufälligen Begegnung. Und er sagte, Sie werden kein Betriebspsychologe beim Aluminiumwerk in Ranshofen. Sie kommen zu mir in den Verlag. Und so geschah es. Und am nächsten Tag war ich der Nachfolger von Otto Tomek, der damals an den Westdeutschen Rundfunk berufen wurde und übernahm die Leitung der, heute würde man sagen, Werbeabteilung. In meinem Vertrag steht noch Propagandaabteilung.
Propagandaabteilung
der Universaledition. Und damit war ich bei der Neuen Musik dort, wo ich eigentlich mich sehr wohl fühlte, gelandet und konnte meine Kritikertätigkeit doch lange Zeit weiterführen, bis es dann zu einer Kollision kam, weil ich über eine Janacek-Aufführung, die eigentlich im Verlag der Universaledition zu verantworten war, kritische Äußerungen in der Zeitung gemacht hatte. Und Alfred Schlee, der Direktor der Universaledition, war zu Recht der Meinung, dass hier Solidarität mit dem Unternehmen oder aber kritische Äußerungen, aber dann außerhalb des Verlages zu tun seien. Und deshalb habe ich dann ein Angebot angenommen, mich wirklich ganz in den Kulturjournalismus zu begeben und habe zunächst als Musikkritiker und dann als Kulturredakteur in der Wiener Zeitschrift Forum gearbeitet. Und da habe ich auch wirklich Journalismus vom Feinsten lernen dürfen. Der Herausgeber der Zeitschrift war Friedrich Thorberg und das war nun ein Stilist von unglaublicher Qualität und Genauigkeit und Strenge. Und von ihm ein Manuskript durchgearbeitet zu bekommen, das sah dann aus wie ein Schlachtfeld, aber es war eben so heilsam und so lehrreich, dass es keine weiteren Schlachtfelder mehr gab.
Worauf hat er denn am meisten geachtet, der Friedrich Thorberg?
Also er war ein unglaublicher Stilist und er hatte eine Gabe, einen Text sich als Ganzes vergegenständlichen zu können, wenn er die einzelnen Teile gegeneinander hielt. Also ich erinnere mich, dass er ein großes Manuskript von mir mit mir zusammen einmal durchgearbeitet hat und hat dann gesagt, aber auf Seite 3 haben sich doch dieses Wort verwendet, da können Sie auf Seite 17 nicht dieses Wort verwenden. Ich weiß nicht mehr das Detail, aber dieses ist mir so in Erinnerung geblieben, dass er so Zusammenhänge sich vergegenwärtigen konnte und ein stilistisches Komplettgebilde vor sich hatte und jeder seiner eigenen Aufsätze, das war von einer stilistischen Perfektion und war dann gewürzt mit Ironie und mit Bezüglichkeiten und Anspielungen und so. Es ist heute noch ein Vergnügen, Thorbergs Kritiken zu lesen.
Und Sie haben da auch einen Komponisten kennengelernt, der Sie dann ein Leben lang beschäftigt hat, nämlich Gustav Mahler. Was war das für eine Aufführung?
Das ist ganz richtig. Dieses Initialerlebnis Gustav Mahler verdanke ich einem Konzert der Wiener Festwochen aus dem Jahre 1956. Und Gustav Mahler war damals ein Name, der gerade wieder genannt wurde nach den grässlichen Jahren seiner Vertreibung aus dem geistigen Bewusstsein durch die Nationalsozialisten, kamen die ersten Maleraufführungen nach dem Krieg zustande. Und es gab bei den Wiener Festwochen in glühender Hitze ein Konzert der Symphoniker, geleitet von Hermann Scherchen, mit einem, wie ich heute sagen würde, absurden Programm. Es begann mit der Harry Janosch-Suite von Kodály. Es kam ein Mozart-Klavierkonzert mit Clara Haskell und nach der Pause die neunte Maler. Und das haben wir alle zwar sozusagen noch sterbend miterlebt, aber es war ein so unglaublich überwältigender Eindruck. Dieses erste Mal, es war die erste Aufführung der neunten Maler nach dem Zweiten Weltkrieg in Wien, dieses Werk für uns Junge zum allerersten Mal zu hören und dann von dieser magistralen Figur von Hermann Scherchen interpretiert, das war ganz groß. Und das Glück ist eigentlich, dass diese Aufnahme damals aufgezeichnet wurde vom Österreichischen Rundfunk und dass es davon eine CD gibt, die zu meinen Kostbarkeiten gehört.
Das war der Beginn der 9. Sinfonie von Gustav Mahler mit den Wiener Sinfonikern unter der Leitung von Hermann Scherchen, eine historische Aufnahme aus dem Jahr 1956.
Ich hatte damals in der Universaledition die Aufgabe, das erste Werkverzeichnis von Gustav Mahler nach dem Zweiten Weltkrieg zusammenzustellen. Das Bewusstsein für das Werk von Gustav Mahler wieder nach dem Krieg in die Konzertsäle zu bringen, das lag natürlich sozusagen im Interesse und in der Aufgabe der Universaledition. Und dazu brauchte es ein Werkverzeichnis. Und das hat eine weitere Beziehung zu Gustav Mahler natürlich herbeigeführt. Und dann gab es noch einen dritten Strang, wenn ich so sagen will. Das Theaterwissenschaftliche Institut und die damalige Theatersammlung der Österreichischen Nationalbibliothek lagen Tür an Tür in der Hofburg einander gegenüber. Und man ging also als Student aus der einen Tür raus und in die andere Tür rein und war an der Quelle. Denn die Theatersammlung der Österreichischen Nationalbibliothek enthält etwa 400 Jahre Theatergeschichte der K&K-Monarchie, also unglaubliche Schätze. Und es saß da eine wunderbare Sekretärin, Frau Jamila Weißenböck, und die sagte eines Tages zu mir: Interessieren Sie sich eigentlich für Gustav Mahler? Sage ich, ja, doch sehr. Sagt sie, dann gehen Sie doch mal da hinten in die Ecke, da ist ein Karton, da liegen die Briefe von Mahler an Anna von Miltenburg. Und so stieß ich auf 250 Briefe, die Gustav Mahler an die Sängerin Anna von Miltenburg geschrieben hatte, die damals nur zum Teil bekannt waren. Alma hat ja einen Briefband herausgegeben, schon im Jahr 1924, und hat einige dieser Briefe von Mahler sich von der Miltenburg erbeten und hat sie in dem Buch veröffentlicht. Die kannte man, aber dass das 250 Briefe waren, wusste natürlich niemand. Und Frau Weißenböck sagte, ja, wenn Sie die interessieren, ich mache Ihnen Kopien. Undenkbarer Vorgang heute, aber damals, wir reden über das Jahr 56, 57, war das eine Freundlichkeit. Und ich trug also 250 Malerbriefe in Kopien nach Hause als Geschenk von Frau Weißenböck und habe die 30 Jahre zwar bewahrt, aber nichts damit angefangen. Und einmal kam dann viel, viel später eine Einladung von Kurt Masur zu einem Vortrag bei einem Malersymposium in Leipzig. Und da habe ich ihm vorgeschlagen, ich habe ja durch diese Briefe, ich könnte mal über Mahler und Miltenburg. Und so entstand praktisch dann ein Briefband, den ich dann noch mal ein paar Jahre später herausgegeben habe, wo diese 250 Briefe dann zum ersten Mal komplett veröffentlicht wurden.
Sie haben Wien dann doch verlassen. Sie sind nämlich 1963 nach Stuttgart gegangen. Wie kam es denn dazu?
Ja, das hatte mit meinem theaterwissenschaftlichen Studium zu tun und natürlich mit meiner beruflichen Tätigkeit in der Zeitschrift Forum, von der ich vorhin ja gesprochen habe. Und Herbert von Karajan war damals Direktor der Wiener Staatsoper und war aber europaweit unterwegs und hatte eigentlich wenig Zeit für die Wiener Staatsoper und merkte das, weil natürlich das Ungenügen bei den Künstlern, beim Orchester, beim Publikum, in der Kritik wurde doch also immer stärker. Und er hat sich Verstärkung geholt und hat zum Co-Direktor den Generalintendanten der Württembergischen Staatsoper und Staatstheater geholt, Walter Erich Schäfer. Und Schäfer kam für ein Jahr oder eineinhalb Jahre an die Seite von Karajan nach Wien. Er musste dann krankheitshalber die Doppelposition aufgeben und hat sich wieder nach Stuttgart zurückgezogen. Aber in Wien hat er ganz segensreich gewirkt, weil plötzlich hatte die Wiener Staatsoper einen Chef, der da war, der Souveränität ausgeübt hat, der im Namen Karajans Dinge durchgesetzt hat, aber eben in einer verbindlichen und auch durchaus schwäbischen Art. Und das Forum, meine Zeitschrift, war an diesem Mann natürlich interessiert. Und Thorberg sagte, dann gehen Sie doch mal zu Schäfer und sehen Sie mal zu, ob er nicht für uns einen Aufsatz schreiben kann. Und ich meldete mich. Und wir hatten ein Gespräch und dann sagte er, kommen Sie mal wieder, ich denke darüber nach und besuche Sie mich mal wieder. Und das tat ich und dann gingen wir in Wien spazieren miteinander und er hat mich auf einen Kaffee eingeladen und irgendwann mal sagte, sagen Sie, warum sind Sie nicht eigentlich am Theater? Sie haben doch Theaterwissenschaften studiert. Und da habe ich gesagt, wenn mich doch nie jemand gefragt hat, Herr Generalintendant. Und dann sagte er, da frage ich Sie jetzt, wollen Sie nicht nach Stuttgart kommen? Und was ich natürlich nicht wusste, sein persönlicher Referent, Kurt Puhlmann, hatte das, glaube ich, 70. Lebensjahr erreicht und wollte sich zurückziehen. Puhlmanns Standardrede, was ist das Schönste an Stuttgart? Der Nachtschnellzug nach Hamburg. Die kannten wir natürlich alle, er war Hamburger. Und daher war er am nächsten Tag war er weg und Schäfer brauchte einen persönlichen Referenten. Und so kam ich in diese tolle Position und habe die schönsten Jahre meines Theaterlebens habe ich in Stuttgart verbracht, das kann ich sagen. Dieses Theater war wunderbar. Und Walter Erich Schäfer war ein ganz großer Intendant und es gelang ihm einfach, Künstler an sich zu binden. Und plötzlich war es ein Theater, an dem Wieland Wagner inszenierte, Günter Rennert inszenierte, John Grenko das Ballett leitete, Ferdinand Leitner war Orchesterchef, Karl Böhm dirigierte Elektra. Es war unglaublich und die Sänger hießen Neidlinger und Windgast und Wunderlich und es war unglaublich, dieses Theater betreuen zu dürfen. Und da war ich nun praktisch in der zweiten Reihe in der Intendanz gelandet, obwohl ich keine Laufbahn durchs Theater durchgegangen war.
In Ihre Stuttgarter Zeit fallen ja wirklich zwei legendäre Ereignisse. Das eine ist, dass Sie einen Dirigenten nach Stuttgart wohl geholt haben.
Das ist Carlos Kleiber.
Wie ist Ihnen denn das gelungen?
Das war ein Auftrag von Schäfer. Ich kannte Kleiber, als er am Salzburger Landestheater als junger Kapellmeister angefangen hat. Das war die erste Begegnung und von daher brachte ich das Wissen von diesem außergewöhnlichen Dirigenten mit nach Stuttgart. Und Kleiber war in der Zwischenzeit zweiter Kapellmeister in Düsseldorf geworden und Puhlmann hatte den Kontakt über Düsseldorf und kannte ihn auch. Und wir beide saßen nebeneinander und als Schäfer sagte, wir brauchen einen neuen ersten Kapellmeister. Und ich wurde auf Reisen geschickt. Ich habe Christoph von Dochnany in Kassel aufsuchen dürfen. Ich habe Horst Stein in Mannheim aufsuchen dürfen. Aber gelandet sind wir dann in Düsseldorf bei Carlos Kleiber. Und dann wurde ich ausgeschickt und es gab eine Aufführung von Giannis Kiki und der Mantel. Und der Kleiber dirigierte noch nur den Mantel und ich wollte eigentlich die ganze Vorstellung sehen und bin in der Pause, also nach seinem Auftritt zu ihm in die Garderobe und habe gesagt, können wir uns denn nach der Vorstellung treffen? Ich komme aus Stuttgart und so. Und da hat er gesagt, nee, ich gehe jetzt gleich in die Altstadt ein Bier trinken, da kommen Sie mit. Und so geschah es und wir standen dann um 3:30 Uhr früh immer noch in der Altstadt an einem dieser Biertische und habe geredet und geredet und geredet. Und heraus kam ein Gastdirigat von Traviata auf Engagement. Und Kleiber kam zu den Proben und alles atmet auf. Also die sind auf der Probebühne um 10 und es geht los. Um 10 nach 10 war Kleiber bei mir im Büro und sagte, die Frau Kammersängerin Pütz ist nicht da. Immerhin die Traviata. Es ging um Traviata und sie sagen die Traviata. Und dann sage ich, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Die hat sich nicht krank gemeldet, ist nichts vorgefallen. Ich rufe an bei Frau Pütz und die sagt, ja, grüßen Sie Herrn Kleiber von mir, ich kann die Partie und er kann ruhig ohne mich probieren. Ich musste das an Kleiber weitergeben. Der Kleiber sagte, aha, danke, verließ mich, fuhr in die Stuttgarter Liederhalle mit dem Taxi, wo der Generalmusikdirektor Ferdinand Leitner mit dem Orchester eine Probe hielt, weil wir hatten eine Konzertaufführung von Leitner dazu benutzt, um den Kleiber einzuschleusen. Das musste ja auch etwas diplomatisch geschehen. Und Kleiber ging in der Liederhalle aufs Podium und unterbrach die Probe von Leitner und sagte, Herr Leitner, ich wollte Ihnen nur sagen, einen Scheißladen habe ich in Düsseldorf selber. Nur diesen Satz. Und verließ dann die Liederhalle und fuhr wieder zurück nach Düsseldorf. Dann hat es mehr als ein Jahr gebraucht, bis man das wieder kitten konnte. Und dann kam Kleiber ein zweites Mal nach Stuttgart. Und das war Überredungsaufgabe auf beiden Seiten, bei Leitner wie bei Kleiber. Und dann gab es diesen spektakulären Rosenkavalier, der sein Einstand dann praktisch in Stuttgart wurde. Und dann begannen diese glorreichen Zeiten, die wirklich für mich auch die schönste Zeit am Theater waren.
Das war die Ouvertüre zur Oper Der Freischütz von Karl Maria von Weber mit dem Dirigenten Carlos Kleiber und der Dresdner Staatskapelle. Ich spreche heute in der Sendung zur Person mit Franz Willnauer und wir sind noch bei seiner Operntätigkeit in Stuttgart. Und das eine war die Verpflichtung von Carlos Kleiber und das andere große Ereignis war eine Uraufführung, die in ihre Zeit fiel. Und zwar die Uraufführung eines Komponisten, der ein bisschen auch umstritten war, oder?
Ich nehme an, Sie meinen Karl Orff. Also es gab durchaus moderne Musik durchaus am Stuttgarter Opernhaus, aber natürlich das Zentrum in der Tat war das Werk von Karl Orff und Walter Erich Schäfer war ein fast lebenslanger Freund von Karl Orff persönlich und hat sein Werk auch wirklich sozusagen in den Mittelpunkt seiner eigenen Arbeit als Intendant gestellt. Also Stuttgart ist sowas wie die Heimatbühne von Karl Orff gewesen und als Höhepunkt kam dann eben in meiner eigenen Theaterzeit in Stuttgart die Uraufführung der dritten antiken Vertonung von Karl Orff, nämlich des Prometheus. Und das Besondere daran, auch das besonders Schwierige war, dass Orff da zum ersten Mal im Original Griechisch das Werk vertont hat, dass also die Sänger das Griechisch Homers und in diesem Fall das Griechisch des Sophokles und des Euripides lernen mussten. Und das ging natürlich nur über Lautschrift und über griechische Unterrichtshilfe von Gräzisten. Und es war trotzdem nicht ein reiner Bildungsvorgang. Wenn man eine griechische Tragödie, die 2000 Jahre alt ist, heute spielt und spielt sie im originalen antiken Griechisch, dann muss man den Menschen Verständnishilfen an die Hand geben. Das ist in einer Opernvorstellung oder war damals in einer Opernvorstellung eigentlich nicht möglich. Heute laufen die Schriftbänder über der Bühne und da werden die Übersetzungen angeboten. Das gab es damals noch nicht. Das heißt, es musste sehr viel Vorbereitung geleistet werden. Und wir haben das auch getan durch Einführungsvorträge und es gab ein eigenes Buch zu Prometheus. Aber es hat sich eben herausgestellt, dass das Werk selber und die Musikalisierung, die Orff dem Werk gegeben hat, das ist so eindrucksvoll und geht so gewaltig auf den Menschen zu, auf den Hörer zu, dass der Eindruck ganz groß war und die Uraufführung war ein riesiger Erfolg. Und vielleicht hören wir ein Stück, ein schwieriges Stück aus diesem schwierigen Prometheus, und zwar den Auftritt der Io, also der weiblichen Hauptfigur, die wie eine Rasende auf die Bühne kommt und einen unglaublichen Gesang von sich gibt.
Das war der Auftritt der Io aus dem Musiktheater Prometheus von Karl Orff mit Colette Laurent. Und hier war der andere Dirigent ihrer Stuttgarter Zeit, Ferdinand Leitner, am Pult des Kölner Rundfunksinfonieorchesters. Herr Willnauer, Sie sind dann aber dem Theater wieder untreu geworden. Sie haben zwar noch Stationen gemacht in Münster und Freiburg, aber Sie haben das Theater dann doch verlassen und haben sich mit einer ganz anderen Karrieremöglichkeit in die Industrie begeben. Wie kam es denn dazu?
Ich wäre wohl auch in Freiburg geblieben, wenn nicht das Telefon gegangen wäre, was bei mir in meinem Leben immer eine Rolle gespielt hat. Und dran war der Syndikus des Deutschen Bühnenvereins, ein Stuttgarter Rechtsanwalt, der mich aus meiner Stuttgarter Theaterzeit kannte und sagte, jetzt habe ich Sie suchen müssen, bis ich Sie in Freiburg gefunden habe. Ich saß nämlich gestern mit dem Vorstandsvorsitzenden von Bayer in Leverkusen zusammen und die suchen händeringend einen Mann für ihre Kulturarbeit. Und da habe ich an Sie gedacht und habe ihm den Namen vorgeschlagen und er hat mich gebeten, ich soll doch den Kontakt mit Ihnen aufnehmen. Und dann war das für mich ein etwas außerhalb meiner Denkmöglichkeiten liegendes Angebot und ich hatte eine einzige Erinnerung an Bayer als Kulturveranstalter aus meiner Stuttgarter Zeit. Es kam nämlich ein Theateragent vorbei und bot dem Stuttgarter Ballett eine Gastspielreise durch Nordrhein-Westfalen an. Und John Grenko, der ganz klare Vorstellungen hatte, was er mit seinem Ballett erreichen wollte und auch erreicht hat, nämlich die Gastspiele in New York und in Moskau und so, sagte, so eine Tour durch die Provinz, das machen wir. Und ich durfte das verhandeln. Und dann saß der Agent bei mir und ich sagte, ja, was bieten Sie uns denn für Städte an? Und dann sagte er, ja, also Solingen und Viersen und Remscheid und richtige Provinztour. Und dann sagte er, es gäbe ja ein Angebot, aber dafür ist das Stuttgarter Ballett nicht gut genug. Das ist Bayer Leverkusen. Die haben ein so tolles Kulturangebot. Da kommt Béjart aus Paris und da kommt das New York City Ballett und da können wir mit dem Stuttgarter Ballett nicht hin. Weil ich sagte, wir wollen nach Düsseldorf und wir wollen nach Köln und der sagte, nix da, wir fahren nach Viersen und nach Remscheid. Und da, das hatte ich noch im Gedächtnis, dass der sagte, für Bayer Leverkusen ist John Grenko nicht gut genug. Und da dachte ich mir, das schaue ich mir an. Und so fuhr ich nach Leverkusen und landete auf dem Stuhl des Leiters der Kulturabteilung, um das kurz zu machen, und habe dort immerhin fast 15 Jahre meiner Tätigkeit zugebracht und durfte zu den guten Zeiten der deutschen Industrie und einem unglaublich der Kultur geneigten Unternehmen wirklich tolle Kulturarbeit machen. Es war auch das erste Mal, dass ich sozusagen allein verantwortlich war, in einer Chefposition, wenn Sie so wollen, und dort mit den Mitteln, die das Unternehmen zur Verfügung gestellt hat, wirklich ein großstädtisches Kulturangebot an die Mitarbeiter herantragen konnte. Es waren alle großen Bühnen zu meiner Zeit da. Die Schaubühne in Berlin ist 10-mal nach Leverkusen gekommen. Und das war damals was Besonderes. Und das Burgtheater war da und die Josefstadt war da und Boy Govert mit dem Thalia-Theater in Hamburg. Also es war wirklich die Weltspitze auch. Anne-Sophie Mutter hat mit 14 Jahren, mit 13 hat sie in Salzburg debütiert, mit 14 war sie bei der Kulturabteilung bei Bayer. Und so, also das war eine wunderbare, große Zeit, in der ich eigentlich das, was ich dann später brauchte, wirklich auch lernen durfte.
Und an wen richtete sich diese Kulturabteilung in erster Linie? Also die Firmenangestellten oder die Stadt? Oder?
Also das Besondere war, dass es für jedermann zugänglich war. Es war natürlich ein Angebot an die Mitarbeiter des Unternehmens und das ist auch die Wurzel dieser Kulturarbeit. Im Grunde haben die Gründer des Unternehmens Bayer auf der grünen Wiese am Rhein dieses riesige Unternehmen aufgebaut und haben Menschen von überall her holen müssen. Und um die zu halten, wurde natürlich das Freizeitangebot von der Firma selber organisiert und dadurch die Spielstätten, die Sportarten, Bayer 04 Leverkusen bis zum heutigen Tage. Und das Gleiche galt nicht nur für die Sportarten, die große Bedeutung hatten bei Bayer, sondern eben auch für die musische Betätigung der Mitarbeiter. Und Bayer hat insgesamt zu meiner Zeit 9 sogenannte kulturelle Werksvereine gehabt. Das war ein Männerchor von 180 Sängern und ein Frauenchor von 120 Sängerinnen und ein Blasorchester und eine Theatergruppe. Und sozusagen das Glanzstück des Ganzen waren die Bayer Philharmoniker. Ein etwas anspruchsvoller Name, der aber von den Musikern also sehr in großem Maße wirklich auch gerechtfertigt wurde. Es handelte sich um ausgebildete Musiker, die aber den Beruf nicht ausgeübt haben. Nach 1945 war natürlich ein Arbeitsplatz in der Industrie weit wichtiger und für den Erhalt der Familie sinnvoller, als sich als Musiker irgendwo zu bewerben. Und daher konnte man zwar perfekt Geige oder Cello oder Klarinette spielen, aber ging in die Industrie, ging zu Bayer und konnte im Werksverein Bayer Philharmoniker sich musisch betätigen. Und die Firma hat wiederum ausgewiesene Fachleute an die Spitze dieser Ensembles gestellt, die wirklich auch für musikalische Qualität gesorgt haben. Und dieses Orchester konnte sich auch an die großen Werke der Klassik heranwagen und hat, ich muss sagen, mehr als respektable Aufführungen zustande gebracht. Damals war ein Werk wie die 9. Symphonie von Beethoven durchaus im Bereich des Möglichen für Amateurmusiker, die zwar alle ihre Ausbildung hatten, aber den Beruf nicht ergriffen hatten.
Thank you.
Das war der Schluss der 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven mit den Bayer Philharmonikern Leverkusen unter Rainer Koch. Eine Referenz, Herr Willnauer, an das Orchester Ihrer ehemaligen Arbeit als Leiter der Kulturabteilung der Bayer.
Vielleicht kann ich ergänzen, dass die Solisten immerhin, um beim Bass anzufangen, Matti Salminen und der Tenor war Werner Hollweg. Und die beiden Sängerinnen waren Elisabeth Jungblut und Trudelise Schmidt. Also war auch von der Seite her schon hohes Niveau.
Sie haben 15 Jahre in Leverkusen gewirkt. Und dann, um Sie zu zitieren, ging wieder das Telefon, denke ich mal, und anriefen die Salzburger Festspiele. 1985.
Es ging ein bisschen sonderbar, aber genau so war es. Und dran war der Präsident der Salzburger Festspiele und beschwerte sich ein bisschen und sagte, ich habe jetzt 2 Tage gebraucht, bis ich überhaupt rausbekommen habe, wo Sie sitzen und was Sie machen. Und wenn ich nicht Ihren Freund Knessel gefragt hätte, dann hätte ich nicht mal die Telefonnummer von Ihnen, beschwerte sich ein bisschen. Und dann sage ich, und Herr Präsident, was darf ich für Sie tun? Sagt er, ja, ich wollte Sie fragen, ob Sie Generalsekretär werden wollen. Und da blieb mir ein bisschen die Sprache weg. Und dann habe ich gesagt, können wir denn darüber noch mal telefonieren? Da würde ich gerne mal drüber schlafen. Kurz und gut, ich stellte mich dem Direktorium in Salzburg vor. Und der Einzige, der nicht dabei war, war Herbert von Karajan. Der hatte diese Direktoriumssitzung irgendwie, konnte er nicht wahrnehmen, sodass ich dann einen Sondertermin bei Karajan zu Hause bekam. Davon hing dann ab, ob das restliche Direktorium auch sagen würde, den nehmen wir. Und so bin ich mit etwas weichen Knien da bei Karajan angetreten. Und es war aber ein sehr, sehr freundschaftliches und auch sehr sachliches Gespräch. Ich hatte deswegen ein bisschen weiche Knie, weil ich ihn zu meiner Kritikerzeit in Wien ja ziemlich hart angegangen war. Und dieser Karajan war eine solche Lichtfigur, dass wir von ihm auch nur Licht wollten und keinen Schatten. Und er hat natürlich auch Schatten geworfen, wenn ich in dem Bild bleiben soll. Und er hat natürlich uns auch enttäuscht. Erstmal durch seine Abwesenheiten. Er war viel zu wenig da. Das hat ihm die Kritik immer vorgeworfen, weil er natürlich auf der ganzen Welt präsent war. Und das andere war, er hat sich ja als Regisseur verstanden, obwohl er ein genialer Dirigent war und kein so ganz genialer Regisseur. Und wir haben seine Inszenierungen, die in der Wiener Staatsoper er ja zu verantworten hatte und dann natürlich auch in Salzburg, wirklich nach Strich und Faden vermöbelt. Und da gehörte ich dazu. Und mein Vorgänger in Salzburg sagte mir an dem Tag, als ich da zu ihm ging, er hat ein Gedächtnis wie ein Elefant. Du wirst sehen, er erinnert sich an jede deiner Kritiken. Und dann geht man natürlich nicht mit so sicherem Gefühl da in dieses Gespräch. Und er hat keine einzige Kritik erwähnt. Wahrscheinlich hat er nie eine von mir gelesen. Und das ging also gut. Und plötzlich war ich Generalsekretär der Salzburger Festspiele und habe 15 Jahre Bayer damit beendet.
Aber was heißt denn Generalsekretär? Wie muss man sich das denn vorstellen? Was war denn Ihre Aufgabe?
Ja, das ist ein toller Titel, ne?
Ja, fantastisch.
Das Amt finde ich ja auch toll und ich kannte natürlich auch durch meine Salzburg-Besuche, ich bin seit meinem 16. Lebensjahr jedes Jahr bei den Salzburger Festspielen gewesen und kannte natürlich die Strukturen auch sozusagen von außen. Der Generalsekretär ist die erste hauptberuflich eingerichtete Position in der Festspielhierarchie. Über dem Generalsekretär gab es damals nur ehrenamtlich tätige 5 Direktoriumsmitglieder, die die künstlerische Breite und den Glanz und den Rang der Festspiele repräsentierten. Das waren eben Karajan und Boy Gobert und Herr Wimberger, der Komponist Gerhard Wimberger, und Otti Schenk, es war schon die Crème de la Crème, auch Michael Hampe war eine Zeit lang im Direktorium. Aber der erste hauptamtlich Beschäftigte und damit auch der Dienstvorgesetzte für das gesamte Personal war der Generalsekretär. Und er hatte eine ganz bescheidene Dienstanweisung, die bestand aus einem einzigen Satz. Der Generalsekretär hat die Beschlüsse des Direktoriums vorzubereiten und auszuführen. Das war die Aufgabenstellung Und nun war das deswegen ein bisschen schwierig, weil dieses Direktorium, erstens natürlich sind fünf künstlerische Individualitäten nicht leicht unter einen Hut zu bringen und haben eigene Meinungen und auch natürlich eigene Interessen, die sie da einbringen bei der Programmgestaltung. Aber die müssen auch nicht immer anwesend sein. Und wenn eben Karajan mit irgendeiner Orchestertournee unterwegs war, dann konnten wir Direktoriumssitzungen machen, so viel wir wollten. Er war halt nicht dabei. Und dann bekam man nachträglich, nachdem alle Beschlüsse gefallen waren, dann die Nachricht, was er eigentlich wollte. Und dann waren die Beschlüsse alle wieder hinfällig. Und das war schon schwierig. Und dieses Amt bezog sich auf 150 feste Mitarbeiter, die die Festspiele als ganzjährig verpflichtetes Personal haben. Das sind die technischen Werkstätten, das ist die Kasse, die Verwaltung, das Kartenbüro, Pressestelle, all diese Dinge. Und bei den eigentlichen Festspielen erweitert sich das auf bis zu 4000 Personen. Und da unterschreibt man schon halbe Nächte lang die Verträge mit jedem einzelnen Musiker und jedem einzelnen Techniker. Und da ist schon eine Menge Arbeit damit verbunden.
Ja, und konnten Sie denn inhaltlich, programmatisch da ein bisschen Einfluss nehmen?
Ich denke schon. Das Glück war auch, dass natürlich, wenn man die Interessen der einzelnen Herren ermittelt hatte und sozusagen in einen Zusammenhang gebracht hatte, so dass es auch einen Spielplan ergab, der einen Sinn machte und der vertretbar war und wo Mozart sein Gewicht hatte und die moderne Musik oder die moderne Oper ihren Platz hatte, dann waren immer noch Freiräume da, wo man sagte, da kann jetzt eigentlich gestaltet werden. Und das war zum Teil die Orchesterkonzerte, die man besetzen konnte. Und das waren natürlich auch die kleineren Opern oder Spielstätten, die nicht sozusagen im vordersten Blickfeld lagen, wie der Innenhof der Residenz oder die Kollegienkirche. Das konnte man alles dann sozusagen einbringen in das Programm. Und da ist doch einiges gelungen. Das meiste allerdings mit durchaus etwas spektakulären Nebeneffekten. Begonnen hat meine Tätigkeit ja gleich mit einem Skandal. Das war die Aufführung des Oratoriums Das Buch mit sieben Siegeln von Franz Schmidt als szenische Aufführung in der Kollegienkirche, Regie George Tabori. Und Tabori ist ein großartiger Theatermann gewesen, aber natürlich auch ein schwieriger Mann, der sich ganz klar die provokative Seite seiner künstlerischen Tätigkeit mit eingezogen und eingeplant hatte. Und als wir ihm anboten, in der Kollegienkirche das Buch mit sieben Siegeln szenisch zu machen, hat er den Text der Offenbarung des Johannes mal ganz genau gelesen und hat gesagt, das sind die letzten Menschen. Und dann kommt die Apokalypse. Und wie verhalten sich die letzten Menschen? Und hat ein Gestänge, ein Gerüst in die Kirche bauen lassen, vor den Hochaltar, auf dem auf vier Ebenen nackte Menschen um die letzten Dinge rangen, um die Auseinandersetzung oder die Begegnung mit dem, was kommen würde, nämlich das Ende der Welt, szenisch darzustellen. Und das ist schon heftig gewesen und das konnte nicht allen gefallen. Und das ging so lange gut, bis das Orchester kam. Die saßen dann zwischen Hochaltar und dem Gerüst. Und die Herren und Damen schauten darauf und sahen da, was die turnerischen Übungen der Tabori-Mannschaft war und trugen das in die Stadt. Und dann kamen die Gerüchte auf, also hier ist Unzucht in der Kirche. Es war heftig. Tatsache war, dass ich zur Premiere mich entschlossen hatte, eine Ansprache an das Publikum zu halten und um Verständnis für das und zugleich um Toleranz natürlich zu bitten. Und hatte mir ein Mikrofon aufbauen lassen von der Technik. Ja, und dann funktionierte zufällig dieses Mikrofon nicht. Und dann kam in einer Kirche, die schon mit Leuten gefüllt war, die natürlich diese Gerüchte gehört hatten und jetzt ein bisschen auf Krawall gebürstet waren, kamen natürlich die ersten Zwischenrufe und so. Es ging in ein Chaos unter und am Ende war große Betroffenheit. Aber die Schuld an dem Debakel hatte im Grunde ich mit meinem Mikrofon. Und am nächsten Tag war außerordentliche Direktoriumssitzung, weil wie geht das weiter? Es ging nämlich damit weiter, dass es bereits am Morgen der Erzbischof das Verbot ausgesprochen hatte, die Kirche weiter für die Salzburger Festspiele zur Verfügung zu stellen. Also das war schon heftig. Und dann kam es zu dieser Sitzung und der Karajan sagte nur einen einzigen Satz zu mir: Man macht nichts ohne Generalprobe. Und seither prüfe ich jedes Mikrofon, bevor ich meine Stimme erhebe, ob auch die Leitung nicht durchgeschnitten ist. Das war der Beginn meiner Tätigkeit, aber ich glaube, es sind auch ein paar tolle Dinge gelungen. Wir haben mit John Neumeier das Mozart-Requiem als Tanz auf die Bühne gebracht. Wir haben eine Uraufführung von Herbert Rosendorfer zum Mozartjahr 91 gemacht. Die Oper heißt Mozart in New York. Und etwas, worauf ich eigentlich sehr stolz bin, ist, dass es gelungen ist, Sándor Weg dazu zu bringen, die Kamerata Academica, die ein bisschen eingeschlafen war nach dem Tod von Bernhard Baumgartner, wieder ins Leben zu rufen.
Sie haben Karajan in seinen letzten drei Lebensjahren und Berufsjahren erlebt. Wie waren denn diese Jahre für Sie? Wie haben Sie Karajan erlebt im Umgang, auch künstlerisch natürlich?
Sehr zwiespältig. Er konnte wunderbar sein. Wenn er nicht sehr schmerzgeplagt war, kam auch sein Humor durch. Er hat mir Anekdoten erzählt aus seiner Studentenzeit und wir hatten also viel Spaß auch und haben viel gelacht miteinander. Aber ich kenne natürlich auch Situationen, wo er argwöhnisch war und vor allem, wenn man ihm eingeblasen hatte, dass der Generalsekretär nicht alle seine Wünsche erfüllen würde, dann waren es kritische Gespräche. Karajans große Sorge ging, und das schon von 1986 an oder 87 an, zum Mozartjahr 91, 200. Todestag. Und er wollte, dass die Salzburger Festspiele weltweit das große Mozart-Ereignis sein werden zu diesem Jubiläum und verlangte, dass wir jede Partie in jeder Mozart-Oper zweifach besetzt, und zwar in Weltklasse-Besetzung, am Ort haben, über die ganzen 5 Wochen engagieren, damit nicht das Geringste passieren kann. Also wenn ein Sänger am Morgen aufwacht und heiser ist, dann ist die nächste Weltklasse-Sänger bereit, am Abend zu singen. Das war seine Idee und dafür hat er sich sehr engagiert. Er ist also eigens zur Unterrichtsministerin nach Wien gefahren und ins Finanzministerium gefahren, um Gelder für diese Idee zu generieren. Und hat zugleich natürlich auch den Sängern die Partien in Aussicht gestellt. Und da er selber nicht ganz sicher war, ob er den Don Giovanni im Mozartjahr dirigieren würde oder den Figaro oder beides, ging das immer hin und her, weil er besetzte dann ständig mit seinen Personen um. Und ich hatte dann die Aufgabe, einem Agenten wieder zu sagen, nein, Herr von Karajan möchte inzwischen, dass die Dame aber doch die Donna Anna singt und nicht die Figaro-Gräfin. Und das hat also größere Verwirrungen ausgelöst und es war nicht ganz einfach mit ihm. Aber eines ist mir geblieben, wenn er sich ans Pult geschleppt hatte, und es war ja wirklich ein Schleppen, er stützte sich auf die Schultern der ersten Reihe der Geigen, an denen er da nach vorne ging, und dann zog er sich da hoch auf dieses Podest und da war ein heimlicher Fahrradsattel eingebaut, in den er sich niedersetzen konnte. Und dann fiel diese ganze Last und dieses Alter und das Leiden von ihm ab. Und es war dieser faszinierende alte Mann, der alte Karajan, der mich als junger Karajan schon so fasziniert hatte, 40 Jahre vorher in Wien. Und er hat großartige Aufführungen geleistet. Vor allem, würde ich sagen, im Konzertsaal. An Opern hat er nicht das größte Glück gehabt in den 3 Jahren, die ich miterlebt habe. Es war Carmen, es war Tosca und es war der Don Giovanni. Aber seine Konzerte, die 8. Bruckner oder das Brahms-Requiem, das Verdi-Requiem, die Missa Solemnis, das waren unglaubliche Aufführungen. Eine der schönsten und für mich unvergesslich ist das Konzert mit Jesse Norman. Ein ganz kurzes Wagner-Programm. Ich habe mit ihm lange darüber debattiert, dass das Programm zu kurz ist. Und er hatte natürlich recht. Es hat völlig ausgereicht. Er machte die Tannhäuser-Ouvertüre, die ja immerhin 14 Minuten oder 16 Minuten dauert. Er machte das Siegfried-Idyll, auch 15, 18 Minuten Pause. Und nach der Pause Tristan-Vorspiel und Liebestod. Und das sind zusammen nochmal 20 Minuten. Und wenn Sie das zusammenzählen, kommt praktisch ein guter erster Teil heraus. Und was machen wir dann im zweiten Teil? Aber für Karajan und für dieses Programm und diese Intensität des Musizierens war das wirklich völlig ausreichend. Und erfreulicherweise ist auch dieses Konzert auf CD erhalten geblieben.
Der Liebestod aus Richard Wagners Tristan und Isolde, gesungen von Jesse Norman und von Herbert von Karajan und den Wiener Philharmonikern begleitet. Herr Willnauer, Sie waren zu dieser Zeit Generalsekretär bei den Salzburger Festspielen. Sie haben auch den Tod von Herbert von Karajan 1989 natürlich mitbekommen. Und mit der Berufung von Gérard Mortier als neuem Intendanten der Salzburger Festspiele 1991 entfiel dann einfach die Stelle des Generalsekretärs.
Es war klar, dass nach dem Tod von Herbert von Karajan, der ja zuletzt auch sehr angefeindet war, weil er natürlich durch die Aufrechterhaltung des alten Systems sehr viele Neuerungen, die von den Festspielen erwartet wurden, verhindert hatte, war klar, dass eine Bewegung durch eine völlige Neubesetzung erfolgen müsste. Und es war mir auch klar, ich hätte unter Mortier nicht Generalsekretär bleiben können, denn die Stelle des Generalsekretärs wurde aufgewertet. Es wurde aus dem ehrenamtlichen 5-köpfigen Direktorium ein hauptamtliches 3-köpfiges Direktorium und der frühere Generalsekretär wurde zum Intendanten befördert und wurde einer von diesen 3 Direktoren. Und damit entfiel die zweite Ebene und das, was ich mit der Personalverantwortung vorhin erwähnt habe, ging dann übergleich in die Position des Intendanten, der nur noch von einer Präsidentin in diesem Fall und von einem kaufmännischen Direktor zur Seite begleitet wurde. Und mit der Berufung von Mortier hat sich eben das ganze Leitungssystem der Festspiele geändert und damit war die Position des Generalsekretärs auch zu Ende gekommen. Und ich war mal wieder vogelfrei und habe wieder mal was ganz anderes gemacht.
Ja, Sie sind nämlich in die Industrie zurückgekehrt, ein Intermezzo in der Wirtschaft im Kulturkreis der deutschen Industrie. Da waren Sie dann auch noch mal einige Jahre tätig und dann klingelte das Telefon. Nämlich aus Schleswig-Holstein.
Das Telefon klingelte, ich nehme an, aus Holland, weil Carsten Witt am Telefon war. Der sagte, wir hatten gestern hier in Amsterdam eine Sitzung. Ich bin in einer Findungskommission, wir suchen den Nachfolger für Justus Franz, der ja die Leitung des Schleswig-Holstein-Festivals im Zorn und im Ärger und im Krach mit der Landesregierung in Schleswig-Holstein abgegeben hatte oder zurückgelegt hatte, sehr spektakulär. Und die Findungskommission ist der Meinung, Sie sollten das machen. Und das kam auch wirklich überraschend für mich. Und ich habe gesagt, das ist nicht einfach, Nachfolger von Justus Franz zu sein, auch aus wirtschaftlicher Sicht. Und das hatte ich ja nun bei Bayer 15 Jahre lernen können, dass man den Stall auch finanziell in Ordnung halten muss. Und deswegen war mir durchaus bewusst, dass die Führung des Schleswig-Holstein-Festivals, wie Justus Franz sie ausgeübt hatte, einfach finanziell nicht gesichert war. Er hat 2 Jahre hintereinander ein Minus hinterlassen von 3 Millionen damals D-Mark. Und die Landesregierung musste diesen Betrag nachschießen als Förderer. Das hat natürlich die politische Meinung gegen das Festival, gar nicht so im Besonderen gegen Justus Franz, doch sehr kritisch gemacht. Und man hat eigentlich erwartet, dass jetzt ein Sanierer kommt. Und der Vorsitzende des Aufsichtsrates der GmbH des Festivals war der damalige Finanzminister des Landes Schleswig-Holstein namens Per Steinbrück. Und Steinbrück bestellte mich ein oder bat mich zum Gespräch und sagte, wir brauchen jemanden, der das Festival in einem Jahr wieder in die schwarzen Zahlen bringt. Und wenn Sie bei uns Intendant werden, kriegen Sie einen Vertrag auf ein Jahr mit der Auflage, die 3 Millionen wieder reinzuarbeiten. Da rief ich meinen verehrten Freund Georg Scholti an und erzählte ihm das. Und Scholti sagte, Franz, das dürfen Sie nicht machen. Entweder 3 Jahre und künstlerische Leitung, aber dass Sie zum Sanierer auftreten, das machen Sie nicht. Und so mit dieser Botschaft ging ich wieder zu Steinbrück und sagte, also wenn Sie mich haben wollen, dann gehen nur 3 Jahre und nicht nur wirtschaftliche, sondern auch künstlerische. Also die Gesamtverantwortung, wie sich das im Management eigentlich ja in diesen Positionen gehört. Und Steinbrück konnte wahrscheinlich gar nicht anders und sagte, dann machen wir das so. Und so kam eben dann eine 3-jährige Leitung des Schleswig-Holstein-Festivals. Und obwohl das eine kritische Phase des Beginns war und ich auch mit Justus Franz in den Anfangsmonaten durchaus meine Kontroversen auszustehen hatte, muss ich sagen, wir haben ein fabelhaftes Verhältnis zueinander gefunden und sind sogar beim 25-jährigen Bestehen des Schleswig-Holstein-Festivals miteinander Hand in Hand auf die Bühne gekommen und so ist also auch da Frieden wiederhergestellt, was mir auch sehr wichtig ist. Ich bin ja eher so ein harmonisierender Typ und nicht ganz so hektisch mehr auf Konfrontation aus und ich denke, er sieht das heute auch so und damit ist das auch weitergegangen mit dem Schleswig-Holstein-Festival und das ist heute in wirklich guten Händen. Auch da war für mich nicht das Sanieren im Vordergrund, sondern dem Festival ein künstlerisches Gesicht zu geben. Und ich rechne mir das als eine Leistung an, dass es mir gelungen ist, dem Schleswig-Holstein-Festival für 3 Jahre das gesamte Programm der Wiener Schule aufoktroyiert zu haben. Es hieß ja in der Zeitung, jetzt müssen wir alle in die Wiener Schule gehen. Und das war für Schleswig-Holstein durchaus eine Herausforderung. Aber von den Gurre-Liedern unter Abado bis zur Lulu, die aus Hamburg kam, haben wir wirklich im Wesentlichen das Programm der Wiener Schule in Schleswig-Holstein absolviert, aber eben nicht nur ein Festival der zeitgenössischen Musik daraus gemacht, sondern es ist in dieser bunten Vielfalt, die Justus erfunden hatte, wirklich geblieben. Und es ist der große Reiz dieses Festivals, das mich heute noch fasziniert, dass man da also von den Kuhställen bis zu den großen Konzertsälen eben alles bespielen kann und wirklich jede Art der Musik dort ihre Zuhörer und ihr begeistertes Publikum findet.
Und Sie haben Georg Scholti dann natürlich auch nach Schleswig-Holstein geholt.
Ja, es war allerdings ein sehr bitterer Anlass. Es gab ja einen Brandanschlag auf ein alleinstehendes Haus in Lübeck, in dem 10 Flüchtlinge zu Tode gekommen sind durch diesen Brandanschlag. Das war im Jahre 96 und es war damals eine große Empörung und eine große Verunsicherung im ganzen Land, weil etwas, woran wir sozusagen heute eher gewohnt sind, nämlich dass schon wieder irgendein Anschlag, ein terroristischer, irgendwo verübt wird, das war damals in dieser Form nicht zu gewärtigen. Und dieser Brandanschlag hat das ganze Land mobilisiert. Und ich fand, das Schleswig-Holstein-Festival kann sich da nicht ausschließen. Und da bin ich an Scholti herangetreten, mit dem ich durch Salzburg in einer guten Beziehung war und habe gesagt, wollen Sie nicht kommen? Und ein Benefizkonzert mit dem NDR-Symphonieorchester für die Hinterbliebenen und die Opfer dieses Brandanschlags. Und da hat er sofort zugestimmt und hat nach Jahrzehnten das NDR-Orchester wieder in der Aufführung einer Eroica geleitet. Und auch das ist für die Schallplatte erhalten geblieben.
Der Beginn der Eroica mit dem NDR-Orchester unter der Leitung von Sir Georg Scholti. Ein Mitschnitt vom Schleswig-Holstein-Musikfestival. Hier mitgebracht und vorgestellt von meinem heutigen Studiogast Franz Wildnauer. Herr Wildnauer, Sie haben dann nach dem Schleswig-Holstein-Festival ein letztes Festival Ihrer Amtszeit übernommen, nämlich das Beethoven-Festival. Und auch da ging ja durch die Presse Retter des Festivals. Also Sie hatten schon einen Namen als Sanierer mittlerweile. Und 2003 sind Sie dann in den Ruhestand, aber bei Ihnen muss man schon sagen, in den verschärften Unruhestand gegangen. Denn nach 2003 haben Sie ja dann nochmal ganz neu sich mit Gustav Mahler beschäftigt. Darüber bitte ich Sie noch ein bisschen zu erzählen, wie Sie jetzt Ihre Malerbegeisterung weiter verfolgt haben in den letzten Jahren.
Das ist in der Tat so, dass in den letzten 10 Jahren gleich 5 Malerbücher von mir entstanden sind. Davon sind 3 Briefbände und ich habe ja von der ersten Begegnung mit Briefen von Gustav Mahler, und zwar den Briefen an Anna von Miltenburg, berichtet. Und die Beschäftigung mit Mahler über seine eigenen Aussagen, also vor allem in seinen Briefen, hat mich eigentlich nie mehr verlassen. Und ich habe angefangen, durch diese große Gabe, die ich in jungen Jahren bekommen hatte mit den Miltenburg-Briefen, mich auch weiterhin darum zu bemühen, Malerbriefe in Kopie zu bekommen. Und habe in meinem Leben so etwa 1800 Malerbriefe gesammelt. Und natürlich fällt einem auf, dass das eine oder andere völlig unbekannt ist. Und daher habe ich eine Reihe von Briefbänden herausgegeben. Der zweite kam zum Malerjahr 2010, also zum 150. Geburtstag, bei Schollner in Wien heraus. Ein Band, der sich mit der geschäftlichen Korrespondenz von Mahler beschäftigt hat und eigentlich nur seine Kontakte zu den Kollegen, zu den Dirigenten, zu den Intendanten, zu den Agenten, zu Sängern und zu Orchestern, mit denen er zu arbeiten hatte, zum Inhalt hatten. Und diese Briefe habe ich dann unter dem Titel »Verehrter Herr Kollege« veröffentlicht. Das sind auch wieder über 200 Briefe, von denen ein Großteil auch völlig unbekannt war. Und weil ich da schon dabei war und es mich immer ein bisschen irritiert hat, dass Mahler als Komponist, das nun seine eigentliche Passion war und der ja in dieser Eigenschaft ganz zentrale Briefe geschrieben hat, dass das eigentlich nie im Fokus der Öffentlichkeit stand, habe ich versucht, einen Band mit Briefen, die Mahler an seine Verleger geschrieben hat, irgendwie zu kompensieren und habe immerhin festgestellt, dass Mahler in seinem Leben 12 verschiedene Verlage beschäftigt hat und fast mit all diesen Verlagen ist Korrespondenz vorhanden. Das ist zum Teil sehr ungleichmäßig, weil einige wichtige Verlage im Zweiten Weltkrieg durch Bomben zerstört wurden und auch die Archive dieser Verlage dabei zugrunde gegangen sind, sodass man zum Beispiel bei Bothe und Bock, wo die 7. Symphonie erschienen ist, überhaupt keinen Nachlass von Malerbriefen finden kann. Aber es gibt also hochinteressante Briefe und Thomas Hampson hat mir durch die Überlassung von 4 Briefen, Verlegerbriefen, auch zu diesem Band verholfen, der bei der Universaledition unter dem Namen Mahlers Briefe an seine Verleger erschienen ist. Und dann habe ich sozusagen das Resümee aus diesen 1800 Briefen gezogen und habe mal mir die Briefe herausgesucht, die in der inzwischen doch sehr reichhaltigen Literatur nie beachtet worden sind oder die man nie gefunden hatte oder die an so entlegener Stelle erschienen sind, dass sie auch nicht wirklich ins Bewusstsein gedrungen sind, und habe einen Band gemacht, der sich anschließt an einen Band, der schon 1983 mal erschienen ist. Der hieß damals Gustav Mahler Unbekannte Briefe, und meine letzte Malerarbeit jetzt heißt Neue Unbekannte Briefe. Und es sind immerhin 250 Briefe an unterschiedlichste Leute, von Jugendliebe bis zu seinen Spätbriefen in Amerika, wo er eine Förderin, die das Orchester von ihm mit ihren Finanzmöglichkeiten unterstützt hat, als liebe Freundin tituliert und ihr ganz reizende Briefe noch vom Schiff ausschreibt. Spannt sich der Bogen fast über das ganze Leben von Mahler. Und das ist als jüngster Band 2016 erschienen, Neue Unbekannte Briefe. Und damit, denke ich, ist es auch gut getan. Ich habe noch in meiner Heimat in Oberösterreich vor ein paar Wochen einen Vortrag über Gustav Mahler und Oberösterreich gehalten. Da lag mir sehr daran, dass ich dieses Kapitel doch auch mal an den Mann bringe. Aber jetzt, denke ich, darf ich mich auch aus dem verschärften Unruhestand mal in den Ruhestand zurückziehen. Er sollte auch am Ende unserer Sendung stehen. Und ein Lieblingswerk von mir ist die 4., die ich von wunderbaren Dirigenten erlebt habe, eine unvergessliche Aufführung von Abbado bei den Salzburger Festspielen. Aber ich habe Bernstein gehört, ich habe Karajan natürlich erlebt. Und ich schätze von den jetzigen Dirigenten Ivan Fischer und Jonathan Nott und so, das sind wunderbare Malerdirigenten. Aber es gibt etwas ganz Kurioses, und das würde ich gerne ans Ende dieser Sendung stellen. Das ist eine Bearbeitung von Erwin Stein, einem Schönberg-Schüler, der 4. Symphonie von Mahler, für ein Kammerorchester in einer sehr sonderbaren Besetzung. Das ist eine Flöte, eine Oboe, eine Klarinette, dann Schlagzeug, ein Klavier und ein Harmonium, die aber als Füllinstrumente ganz wichtig sind und toll wirken. 2 Geigen, eine Bratsche, ein Cello und ein Kontrabass. Und mit dem lässt sich die 4. Symphonie von Mahler ganz wunderbar aufführen. Und wenn Christiane Oeltze singt, dann ist das Glück vollkommen. Kommen. Oh.
Mein Gespräch mit Franz Willnauer ging zu Ende mit dem vierten Satz aus der vierten Sinfonie von Gustav Mahler in einer kammerorchestralen Fassung von Erwin Stein. Die Ausführenden waren das Ensemble Sezession Wien von Thomas Christian und Christiane Oelze, Sopran. Sie können diese Sendung noch eine Woche im Internet von SWR 2 nachhören. Dort finden Sie auch eine Liste mit den gespielten Musiktiteln. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit der Sendung Forumbuch. Am Mikrofon war Lotte Thaler.